Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
Hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, Ihrem Gesundheitspodcast. Heute sprechen wir zum Thema Atemwegserkrankungen. Ja, Atmen ist eine der wichtigsten Funktionen unseres Körpers und überlebensnotwendig. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, da leiden wir häufig unter Husten und Schnupfen, also eine Erkältung. Oft geht diese Erkältung aber über einen simplen Husten und Schnupfen hinaus und kann sogar lebensbedrohlich werden. Denn Lungenerkrankungen sind laut dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung weltweit die zweithäufigste Todesursache. Man sollte Beschwerden im Hals, Nasen- und Brustbereich also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, und deshalb sprechen wir mit einem Experten, der schon zu Corona-Zeiten oft im Fernsehen zu Gast war, über dieses Thema. Ich begrüße jetzt bei mir Dr. Ashang Walipur. Er ist Lungenfacharzt sowie Leiter der Abteilung Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf in Wien. Herr Dr. Walipur, schön, dass Sie hier bei mir sind.
Grüß Gott.
Herr Dr. Walipur, können Sie uns zu Beginn einmal erklären, welche Arten von Atemwegserkrankungen gibt es denn überhaupt?
Ja, wir haben es eingangs schon gehört. Wir müssen im Wesentlichen unterscheiden zwischen akuten Atemwegs- und Lungenerkrankungen und chronischen Lungenerkrankungen. Zu den akuten gehören in den meisten Fällen Infektionen, eben die genannte Lungenentzündung, eine Bronchitis. Aber es gibt natürlich auch andere Erkrankungen wie die Lungenembolie, eine Verstopfung der Lungengefäße. Und da gibt es auch zum Beispiel den sogenannten Lungenriss, den Pneumothorax. Das sind akute Krankheitsbilder, die in den meisten Fällen innerhalb von wenigen Stunden oder teilweise Tagen Beschwerden machen. Und dann gibt es aber die ganz große Gruppe an chronischen Lungenerkrankungen. Dazu zählen meistens schadstoffbelastete Lungenerkrankungen, beispielsweise der Zigarettenrauch, über den wir noch ein bisschen reden werden. Aber es gibt auch entzündliche Lungenerkrankungen, die chronisch sind, Asthma, Bronchiale, oftmals durch Allergien verursacht, bis hin zu vielen, vielen anderen Erkrankungen, die bereits in den Bereich von Krebserkrankungen, also Lungenkrebs, hineinreichen. Die Palette ist sozusagen sehr groß, weil die Lunge nun mal, wie Sie es schon eingangs gesagt haben, einfach so ein wichtiges Organ ist und letztlich der Umwelt und der Außenwelt einfach komplett ausgeliefert ist.
Man kann also sagen, dass diese Infekte, wie zum Beispiel eine Bronchitis oder Lungenentzündung, das sind also, sagen wir mal, weniger schwerwiegende Erkrankungen, also an denen sterbe ich jetzt nicht. Und das, was Sie genannt haben, also ein unbehandeltes Asthma oder eben auch ein Riss in der Lunge, kann durchaus zum Tod führen, richtig?
Ja, genau. Also im Wesentlichen ist es schon so, dass eben auch eine Bronchitis zu einer Lungenentzündung führen kann und speziell bei den sogenannten vulnerablen Gruppen. Das sind Personen, die meistens älter sind, chronische Erkrankungen haben beziehungsweise Immunschwächen haben. Da kann eine Lungenentzündung eben auch lebensbedrohlich sein. Sterben jedes Jahr tausende Menschen leider Gottes an einer Lungenentzündung. Und im Gegenzug dazu gibt es eben viele chronische Erkrankungen, die vielleicht nicht immer zum Tode führen, jedoch die Lebensqualität sehr beeinträchtigen. Gerade Erkrankungen wie die COPD, einer der häufigsten Erkrankungen in der westlichen Welt, führt zu chronischer Atemnot bei Belastung mit einer Einschränkung des Leistungsradius, mit Husten, teilweise mit Schlaflosigkeit und Erschöpfungszuständen. Das ist zwar nicht immer unmittelbar tödlich, aber beeinträchtigt natürlich massiv meinen Alltagsradius, meine Alltagsaktivitäten und damit auch die Lebensqualität.
Also auf genau diese Krankheit kommen wir dann später noch im Detail näher zu sprechen. Ganz allgemein gesagt, wenn ich jetzt einen Husten, eine Erkältung habe, bei welchen Symptomen sollte ich hellhörig werden? Wann steht man an der Kippe quasi zu einer?
Ja, ist eine gute Frage, weil Husten kann natürlich im Rahmen eines Infekts auftreten. Wenn das 2-3 Wochen anhält, auch wenn der Infekt schon überstanden ist, macht man sich in der Regel noch keine Sorge. Es gibt so eine Art magische Grenze von ungefähr 8 bis 12 Wochen, wo man sagt, wenn das über 8 Wochen hinausgeht und in ungefähr gleicher Intensität vorhanden ist, dann sollte man eine weiterführende Abklärung machen, sei es beim Hausarzt, der Hausärztin oder lungenfachärztlicher Betreuung. Das geht über ein Röntgen, eine Blutabnahme bis hin zu einer Computertomographie. Ähnlich verhält es sich mit Kurzatmigkeit. Nach einer Lungenentzündung sind gerade ältere Personen oftmals kurzatmig im Alltag. Das darf noch eine Zeit lang so sein. Allerdings, wenn nach 2-3 Monaten diese Kurzatmigkeit eigentlich noch immer nicht abgenommen hat, auch da sollte man eigentlich eine weiterführende Abklärung machen. Also es hängt sehr stark von der Zeitachse, von der Intensität ab und ob andere Begleitphänomene dazukommen. Husten beispielsweise mit einem blutigen Auswurf ist bedrohlicher als ein leichter, schleimiger Husten, den man nach einem Infekt hat.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen, weil ja der Otto-Normalverbraucher, die Otto-Normalverbraucherin sich denkt nach 2 Wochen, das sollte jetzt eigentlich vorbei sein. Das ist auch für mich eine interessante Information, dass sowas durchaus bis 6 bis 8 Wochen andauern kann.
Genau, also auch da hängt es wieder sehr stark davon ab, ist man beispielsweise vorbelastet. Es gibt ja viele Personen, die haben eine gewisse Empfindlichkeit, was Atemwegserkrankungen betrifft. Die erzählen auch schon selber, dass sie in der Kindheit oft Infekte hatten oder Allergie. Das sind Personen, die neigen auch dazu, dass sie diese Beschwerden einfach ein bisschen länger haben, bis sie komplett weg sind. Und dann gibt es aber Personen, die haben einen Infekt, haben von Anfang an gar nicht so viel Husten und dann verschwindet das auch nach 2 Wochen wieder. Es ist aber nur wichtig, dass man eine gewisse Toleranz und Akzeptanz hat und nicht gleich sofort verrückt oder panisch wird, sondern dort kann man durchaus auch eben in vielen Fällen mal ein bisschen Entwarnung geben. Aber diese Grenze berücksichtigen und wenn das anhält oder beziehungsweise wenn die Intensität in den ersten Wochen gar nicht abnimmt, dann sollte man auf alle Fälle weiterschauen.
Wenn ich jetzt im Wartezimmer sitze und dann sofort eingelassen werde, wie geht denn der Arzt bei der Diagnose vor?
Genau, also wenn es prinzipiell um das Thema Lungenerkrankungen geht, gibt es so eine Art Basisdiagnostik, bezeichnen wir das. Das heißt, eine Reihe von Untersuchungen, die nötig sind, um sicherzustellen, ob ich eine relevante Lungenerkrankung habe. Das beginnt bei der Anamnese, das heißt, das Gespräch und Informationen einzuholen, welche Beschwerden gibt es. Wie schon genannt, Kurzatmigkeit, Husten, vielleicht auch Auswurf bzw. enge Gefühl im Brustkorb. Der nächste Schritt ist eine allgemeine Untersuchung. Das inkludiert ein EKG beispielsweise, eine allgemeine Blutabnahme und in den meisten Fällen auch eben ein Lungenröntgen. Personen, die gewisse Vorbelastungen haben durch Rauchen, berufliche Schadstoffbelastung, da sollte man dann weitergehen und eine Lungenfunktion machen. Das ist in vielen Fällen beim niedergelassenen Hausarzt oder der Hausärztin möglich und in den anderen Fällen, wo man weiterführende Untersuchungen braucht dann in lungenfachärztlichen Ordinationen. Je nach Befund bis hin zu einer Computertomographie der Lunge spricht man dann von der Stufe 3 Diagnostik. Das heißt, da schaut man weiter, ob angesichts dieser ersten Befunde was Auffälliges zu sehen ist. Dann bräuchte man gegebenenfalls eben noch eine CT oder weiterführende Untersuchungen. Und wenn man sich so stufenweise heranhandelt, kann man im Wesentlichen die meisten Lungenerkrankungen gut abdecken und rechtzeitig erkennen.
Auf eine dieser Erkrankungen möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Sie haben es eh schon erwähnt, nämlich COPD. Also ich habe nachgeforscht, es sind, glaube jeder Dritte leidet darunter. Was macht denn diese Krankheit so tückisch? Die schleicht sich ja oft ein bisschen unbemerkt heran, richtig?
Genau, also man muss es vielleicht ins richtige Licht rücken. Es ist jeder dritte Raucher oder Raucherin älter als 40. Das ist ungefähr 5 bis 7% der Allgemeinbevölkerung ist davon betroffen. Und das klingt wenig, ist aber eigentlich ganz, ganz viel. Wenn man es vergleicht, mindestens genauso hoch wie beispielsweise der Diabetes, der ja viel mehr bekannt ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Wieso ist COPD heimtückisch, wenn man das so sagen darf? Weil die Beschwerden sich langsam einschleichen. Man verliert leider Gottes aufgrund dieser chronischen Atemwegsentzündung, die in den allermeisten Fällen durch das Rauchen verursacht wird, langsam über Jahre an Lungenfunktion. Und viele der Betroffenen merken das nicht, bis ein wesentlicher Teil dieser Lungenfunktion bereits verloren gegangen ist. Und das ist der Grund, wieso dann Beschwerden wie eben Kurzatmigkeit bei Belastung erst gar nicht zum Vorschein kommen, man daher auch nicht rechtzeitig zum Arzt geht, um diese Diagnose zu stellen oder viel zu verspätet auch eine Lungenfunktion durchgeführt wird. Hinzu kommt, dass die Betroffenen oftmals sich gar nicht so stark belasten im Alltag und daher hat man auch keine Atemnot bei Belastung, weil für den Alltagsradius reicht auch eine eingeschränkte Lungenfunktion. Nur wenn ich wandern gehe, beim Stiegensteigen Probleme bekomme oder beim Radfahren, beim Schwimmen oder beim Fußball, Kegeln, was auch immer die Patienten auch immer wieder berichten, Aktivitäten, denen sie früher nachgegangen sind, die sie aber nicht mehr wahrnehmen, weil sie eher gemütlich geworden sind, mehr vorm Fernseher sitzen. Da hat man auch keine Atemnot bei Belastung, weil man keine Belastung hat. Und daher wäre es richtig, auch sich da ein bisschen damit auseinanderzusetzen und ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Was hat man früher gemacht, was man nicht mehr so machen kann? Ist man vielleicht beim Stiegensteigen kurzatmig und dann rechtzeitig diese Früherkennung zu erreichen?
Stichwort Raucher. Sie haben es vorher erwähnt. Bekommen jetzt nur Raucher COPD?
Also 80 bis 90% der COPD-Betroffenen haben eine Raucherkarriere hinter sich. Das kann in vielen Fällen eine mehrjährige Raucheranamnese sein. Das sind die Betroffenen, die mindestens 10, 20 Jahre oder länger geraucht haben. Es hängt ein bisschen davon ab, die individuelle Empfindlichkeit fürs Rauchen und mit welchem Alter man begonnen hat. Auch das Geschlecht spielt eine Rolle. Wir wissen, dass gerade in Österreich leider Gottes viele jugendliche Mädchen rauchen. wo man weiß, dass gerade die junge weibliche Lunge noch viel empfindlicher ist für den Zigarettenrauch und daher die Wahrscheinlichkeit, eine frühe COPD vielleicht schon mit 40, 50 zu bekommen, noch viel höher ist als beispielsweise bei den Burschen im gleichen Alter, die es natürlich genauso lassen sollten. Also das Alter ist ganz entscheidend, weil die Lungenreife noch gar nicht erreicht ist, beispielsweise mit 14, 15. Und gerade heute mit Vaping, mit E-Zigaretten und mit Zigarettenrauch im Allgemeinen schaden wir eigentlich diesen Kindern, Jugendlichen und später Erwachsenen sehr. Aber ja, Zigarettenrauch bleibt sicherlich der Risikofaktor Nummer eins.
Wenn ich jetzt die Diagnose COPD gestellt bekomme, ist das heilbar?
Nein, COPD ist per Definition eine sogenannte chronisch irreversible Erkrankung. Das bedeutet, die bereits durchgesetzten und sich in der Lunge festgesetzten Pathomechanismen, das, was an Schaden entstanden ist, die sind nicht mehr umkehrbar. Erfreulicherweise ist sie jedoch gut behandelbar. Das bedeutet, wir können sie relativ gut kontrollieren, wir können die Lungenfunktion bessern, wir können die Symptome verringern, die Leistungsfähigkeit steigern und damit natürlich wesentlich dazu beitragen, dass die Lebensqualität und auch die Lebensspanne, solange es geht und so gut wie möglich erhalten bleibt.
Lebensspanne, aber man hat eine geringere Lebenserwartung, richtig?
Genau, das ist leider in den meisten Fällen so. Wie schon erwähnt, durch dieses Gesamtpaket an Betreuungsmaßnahmen kann man vielleicht aber auch die Gesundheitsspanne oder die Jahre, die man mit halbwegs guter Gesundheit verbringt, versuchen, so lange wie möglich auszudehnen. Über die Behandlung sprechen wir vielleicht dann noch, aber das muss man halt irgendwie alles mit berücksichtigen. Auch da spielt wieder Alter eine gewisse Vorbelastung, eine Rolle, ob es Begleiterkrankungen neben der COPD gibt. Das sind alles Faktoren, die beeinflussen, wie gut man mit der COPD eigentlich lebt.
Wenn ich jetzt merke bei mir so eine Kurzatmigkeit, also wenn ich mich über das Sofa erhebe oder dann vielleicht doch einmal die Treppen statt des Liftes nehme, wenn ich jetzt quasi befürchte, COPD zu haben, was mache ich dann? Gehe ich zum Arzt und lass mich durchchecken, ne?
Genau, richtig. Der Weg ist eigentlich recht einfach. Ich mache eine körperliche Untersuchung. Ich frage nach, wie viel Zigarettenrauch oder sonstige Schadstoffe, oftmals auch beruflicher Natur, vorliegen. Und dann führt der Weg über die Lungenfunktion. Das ist ein relativ einfacher Test, der nicht belastend ist, relativ schnell durchgeführt werden kann. Über diese Diagnose dann eigentlich auch zur Feststellung, COPD vorhanden oder nicht. Je nach Schweregrad dann auch unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten und weiterführende Untersuchungen.
Weil Sie es vorher angesprochen haben, die Behandlungsmöglichkeit, ist es dann wie bei Asthma mit einem Spray oder sind es Tabletten, die ich einnehme?
Die Hauptbehandlung ist, um beim Zigarettenrauch vielleicht wieder zu beginnen, eigentlich das Aufhören des Zigarettenrauches. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich eben körperlich betätigt und aktiv ist. Genau deshalb, weil man ja begonnen hat, aufgrund der Erkrankung weniger aktiv zu sein, kommt es über die Jahre zu einem Muskelschwund. Es gibt daher Lungenrehabilitationseinrichtungen, ambulant und stationär, die eine wesentliche Säule der COPD-Behandlung sind. Die dritte wesentliche Säule sind Impfungen. Das sind Covid, Grippe, Lungenentzündung. Es gibt heutzutage auch RSV, das ist ein eigenes Virus, und den Keuchhusten. Das ist ein ganzes Impfpaket, das leider Gottes heutzutage medial die Impfung ja ein bisschen in Verruf geraten ist. Aber gerade für diese Betroffenen, die empfindlich sind für Infektionen, ungemein wichtig.
Um das nicht noch zusätzlich zu belasten.
Genau, weil wenn ich eine eingeschränkte Lungenfunktion und eine Erkrankung wie die COPD habe, kann jede Infektion zu einem schweren Verlauf führen. Und dann zu guter Letzt eben die von Ihnen genannten Inhalatoren, die man ja auch von Asthma kennt. Das sind meistens Sprays oder Trockenpulver. Die inhaliert man, damit die Bronchien wieder mehr Platz haben. Also man erweitert die Atemwege und behandelt zusätzlich die Atemwege mit einem antientzündlichen Medikament, damit es zu einem Abschwellen dieser sonst eben angeschwollenen Atemwege kommt. Damit soll man ein bisschen mehr Luft bekommen, weniger Infektanfälligkeit. Und diese fünf Säulen, wenn man so möchte, das ist das Paket, was man COPD-Betroffenen anbieten sollte.
Eine weitere Lungenerkrankung, über die wir jetzt gesprochen haben, ist eben Asthma bronchiale. Es leiden ungefähr 500.000 Menschen in Österreich darunter. Wie bekommt man das?
Ja, Asthma ist in vielen Fällen auch mit einem gewissen genetischen Veranlagung verbunden. Man weiß, dass es gewisse Risikofaktoren gibt. Asthma der Eltern spielt eine Rolle, Allergie der Eltern, aber beispielsweise auch, ob die Eltern geraucht haben. Schon das Rauchen in oder vor der Schwangerschaft kann begünstigen, dass ein Kind später Asthma bekommt. Die Anzahl von Infektionen, die man in der Frühkindlichkeit hat, auch das trägt zu Asthma bei. Und das, wofür man Asthma am meisten oder am häufigsten kennt, ist die Allergie, also das allergische Asthma. Das sind Personen, die eben eine Gräser-, Pollen-, Hausstauballergie haben. Auch das verstärkt asthmatische Beschwerden. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Altersgipfel. Das eine sind eben die Jüngeren, das sind eben Kinder und Jugendliche, Alterspeak so ungefähr zwischen 12 und 14. Und dann aber noch einmal einen zweiten Peak sozusagen im mittleren Erwachsenenalter. Und dann gibt es noch einen dritten Peak im höheren Lebensalter. Aber zu all diesen drei Lebensphasen kann Asthma auftreten und in den allermeisten Fällen aber eben nicht ausschließlich mit Allergien verbunden. Und die zweite große Gruppe sind jene Asthma-Erkrankungen, die so wie eine Autoimmunerkrankung, also so ähnlich wie bei Rheuma, auftreten, ohne dass es eine nachweisliche Ursache gibt.
Was für mich spannend war, selbst als Asthmatikerin zu erfahren, dass es ja nicht dieses klassische, also unter Asthma habe ich mir früher mal vorgestellt, dass es diese Kurzatmigkeit ist, wie sie oft in Filmen gezeigt wird. Und ich habe mir gedacht, na sowas habe ich nicht, bis ich beim Lungenfacharzt gesessen bin und der mir gesagt hat, sie haben Asthma. Und ich gesagt habe, ja, aber ich huste doch nur, das ist eine Erkältung. Also ich glaube, das ist auch etwas, worüber man sprechen sollte, dass eben oft Husten in der Nacht, ja, der wiederkehrt, beziehungsweise der dann auch nicht aufhört, durchaus ein Anzeichen für Asthma sein kann, auch wenn man da nicht unbedingt an Asthma denkt. Ja,
ja, absolut. Sie sprechen ein wichtiges Thema an, weil viele dieser Krankheitsbilder natürlich sich unterschiedlich ausprägen. Das sind Personen, die eben entweder kurzatmig sind beim Sport, bei Kälteexposition, also im Winter meistens Probleme haben, wenn sie versuchen, laufen zu gehen und dann schnürt sich die Lunge zusammen. Husten ist ein typisches Symptom, oftmals eben ohne Schleimbildung verbunden, sondern eine gewisse Art Reizhusten, den viele beklagen. Und manchmal ist es auch dieses enge Gefühl einfach im Brustkorb. Da weiß man, da gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Frauen neigen eher zu diesen eher atypischen Beschwerden, wo es nicht typischerweise Kurzatmigkeit ist, sondern eben vielleicht Husten oder dieses enge Gefühl im Brustkorb. Bis hin zu, dass manche Betroffenen vom Pfeifen bei der Atmung berichten. So ein sogenanntes Wheezing beschreibt man das im Englischen. Das hört man dann bei gewissen Belastungen oder eben beispielsweise, wenn man Allergenen ausgesetzt ist.
Wenn ich jetzt eines dieser Anzeichen bei mir erkenne, auch ab zum Lungenfacharzt, richtig?
Genau, da kommt eigentlich das Letztliche, kommen wir nicht umherum, dass wir eigentlich lungenfachärztliche Expertise und Erfahrung aufsuchen. In den meisten Fällen reicht unter Anführungszeichen natürlich auch der Hausarzt oder die Hausärztin, weil die natürlich auch Asthma im Alltag oftmals behandeln. Aber speziell, wenn Asthma ein bisschen schwieriger einzustellen ist, wo es erweiterte Medikamente braucht, ist eine lungenfachärztliche Untersuchung auf alle Fälle zumindest einmal gut, weil es gibt ja auch gewisse Personen, die dazu leider Gottes neigen, ein schweres Asthma zu entwickeln. Und da wissen wir, die Behandlung ist dann schon wesentlich aufwendiger, auch wenn wir viele Werkzeuge dafür zur Verfügung haben.
Genau, also da reicht es dann nicht, eben diesen Inhalator zu nehmen, wo Sie sagen, mit dem Trockenpulver, der die Bronchien erweitert, sondern da sind dann wirklich auch medikamentöse Maßnahmen angebracht.
Genau, also zusätzlich zu den Medikamenten, die man inhaliert, gibt es heutzutage verschiedene Behandlungsoptionen, bis hin zur sogenannten Biologikertherapie, die die Asthma-Behandlung revolutioniert hat. Das sind sozusagen Injektionen, die man in 2, 4 oder 8 Wochen Abstand verabreicht, um diese sozusagen Autoimmunprozesse, also die gegen den eigenen Körper gerichteten biologischen Veränderungen versucht, wieder zurückzudrehen.
Man kann jetzt aber sagen, dass Asthmatiker sowie Menschen mit COPD leichter einen Atemwegsinfekt bekommen, richtig?
Ja, bei COPD sicherlich nochmal eine Spur mehr, Asthmatiker auch, allerdings eine Spur weniger. Bei Asthma müssen wir wirklich unterscheiden zwischen dem sogenannten gut kontrollierten Asthmatiker oder Asthmatikerin. Das sind eben Personen, die eigentlich ganz gut fahren mit dieser bedarfsorientierten Inhalationstherapie. Die sind eigentlich selten einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt als der schwere Asthmatiker oder die schwere Asthmatikerin, die tatsächlich dann wie bei der COPD ein ähnliches Risiko schon aufweisen.
Kommen wir nochmal zurück zur klassischen Erkältung. Also gerade jetzt im November sollten wir besonders darauf schauen, dass wir uns gesund halten, dass wir auch unsere Lungenfunktion gesund halten. Was kann ich denn tun?
Ja, also am Ende des Tages ist das, was die Lunge betrifft, recht einfach. Gesunde Luft einatmen. Das klingt so trivial und sollte auch trivial sein.
Aber ist so schwer umsetzbar.
Aber offensichtlich schwer umsetzbar. Das fängt bei Dingen an, die ich nicht beeinflussen kann, nämlich die Luftverschmutzung. Das hängt davon ab, wo ich lebe, wie weit ich mich im Straßenverkehr bewegen muss sozusagen, ob ich in einem geschlossenen Innenraumbüro ohne gute Ventilation befinde, ob ich viel mit Kindern zu tun habe im Kindergarten, die ständig krank sind, oder ob ich rauche, ganz banal. Also das wäre natürlich die beste Botschaft. Für uns ist gesundes Wasser eine Selbstverständlichkeit, aber gesunde Luft ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Und da würde ich mich ganz gerne auch als Advokat dafür einsetzen, dass man auch so eine Art Luftgütequalität einfach auch versucht, zunächst einmal geistig und in weiterer Folge auch wirklich zu implementieren, weil das ist das Allerwichtigste. Aber was kann ich selber tun? Ich kann mich gesund ernähren, das wirkt sich gut aus auf die Lungenfunktion. Ich sollte Rauchen und Schadstoffbelastungen unterlassen, so gut es geht. Wenn es beruflich nicht machbar ist, dann kann man es nicht beeinflussen. Und wenn ich eine Lungenfunktionseinschränkung im Rahmen einer Grunderkrankung habe, dann wäre es gut, sich zu schützen. Beispielsweise gerade jetzt, wo die Covid-Zahlen steigen, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, eine Maske tragen, sich Schutzimpfungen zu besorgen, wenn ich zu diesen gefährdeten Personengruppen gehöre, und sportlich aktiv sein, weil auch das unterstützt mehr oder weniger meine Immunlage und hat damit auch günstige Auswirkungen auf unsere Lunge.
Sie nehmen schon eines vorweg. Ich wollte nämlich fragen, wie können wir uns vor ganz normalen grippalen Infekten schützen? Also die Maske ist auch noch immer en vogue, richtig?
Die Maske ist leider nicht en vogue, sollte es aber sein. Also ich bin der Ansicht, dass die Maske viel zu sehr verteufelt wurde im Zuge der Covid-Pandemie, weil einfach das Wort Maskenpflicht da ständig herumgegeistert ist. Es braucht kein Mensch eine Maskenpflicht, aber wir brauchen einen vernünftigen Umgang und den selektiven und sinnvollen Einsatz der Maske, vor allem was Betroffene mehr oder weniger selbst betrifft, aber auch ganz banal jeden von uns, wenn man krank ist und einen Schnupfen hat und sich in die U-Bahn setzt oder in den Bus und dann hustet man herum, dann verspreut man mehr oder weniger diese Aerosole, und es wäre so eine einfache Maßnahme, es sei denn, man ist eh krank und ist zu Hause, aber wenn man sich in öffentlichen Raum bewegt, sollte man auch andere schützen, und diejenigen, die einen besonderen Schutz verdienen, die wissen das in der Regel und die sollten idealerweise dann in geschlossenen öffentlichen Innenräumen auch eine Maske tragen.
Ein weiterer Klassiker ist das Händewaschen, um die Erkältung zu vermeiden, richtig? Also wie intensiv muss ich denn das betreiben? Also ich habe gelesen, dass man 3-mal Happy Birthday, also das gesamte Lied, summen oder singen sollte, bis man quasi dann die Hände mit dem Wasser abwäscht.
Also ist ein guter Tipp, den also, habe ich noch gar nicht gehört.
So lange quasi die Hände einseifen, ja, bis man dann ja mit dem Wasser nachtut.
Ich glaube, es hängt davon ab, wo jetzt alle Strophen singen muss oder nur die erste Strophe von Happy Birthday. Also ich glaube, es braucht einen sinnvollen Umgang. Man sagt so ungefähr 30 Sekunden. Tatsächlich sollte man die Hände waschen. Man muss es, glaube ich, nicht übertreiben. Und es ist auch wichtig, nicht umgekehrt die Hände zu oft zu desinfizieren, weil ich natürlich dann auch eine gewisse Allergie, vielleicht Neigung dazu habe.
Ja, Kontakt, und auch die Schutzschicht
Kontakt der Haut, ne? Zähne, ja. Genau. Also ich glaube, was ist sinnvoll, wenn ich wo bin, wo es ein hohes Infektionspotenzial gibt oder mit Personengruppen, dann sollte ich mir nachher die Hände waschen und das einfach vernünftig machen, sei es vom Toilettengang, der selbstredend ist, bis hin zum Alltag. Eben Personen vielleicht, die in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen arbeiten, so wie ich selbst, müssen es einfach öfters machen. Kindergärtnerinnen in den Schulen, vielleicht auch in öffentlichen Ämtern, wo man viel Kontakt hat, auch da muss man es natürlich etwas öfters machen. Im Alter, glaube ich, ist einfach ein gewisser Hausverstand nötig.
Super, und den werden wir einsetzen, um gut durch die Erkältungssituation zu kommen. Vielen Dank für diese vielen Infos.
Danke für das Gespräch.
Ja, mit diesen vielen wertvollen Tipps und Hinweisen kommen wir hoffentlich gut durch diese Erkältungssaison. Ja, Lungenkrankheiten, die werden aber nach wie vor ein Thema bleiben. Und das Magazin Lebenswert, das widmet sich der Lungenerkrankung in einer speziellen Ausgabe. Hier können Sie sich also weiter über dieses Thema informieren. In jedem Fall, wenn Sie Symptome bei sich bemerken oder auch die einen oder anderen Verdacht auf die Lungenerkrankung haben, dann zögern Sie nicht, Ihren Hausarzt aufzusuchen und dort um Rat zu fragen. Die nächste Episode von Hörenswert, die widmet sich einem verwandten Thema, nämlich der Heiserkeit. Die kann nämlich einerseits durch eine Atemwegserkrankung verursacht werden, hat aber oft auch andere Gründe. Und welche das sind, das erfahren Sie am 29. November. Das war Hörenswert, Ihr Gesundheitspodcast von der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten, die finden Sie auf unserer Homepage unter www.oeggk.at/podcast und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und zum Nachsehen auf YouTube. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und vor allem Gesundheit.